Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Der Koffer ist gepackt, die Mail-Abwesenheitsnotiz ist aktiviert, der Wecker für die nächsten zwei Wochen ist ausgeschaltet. Endlich Ferien. Und kaum liegst du die erste Stunde auf dem Liegestuhl am Strand, kratzt der Hals, die Stirn glüht und der Kopf brummt. Und plötzlich bist du zum Ferienstart krank, obwohl endlich mal könntest runterfahren.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Wochenlang hast du durchgehebt und dich von Termin zu Termin geschleppt. Der Druck bleibt bekanntlich vor der Ferien hoch, weil man noch einen Haufen zu erledigen hat. Nicht nur im Geschäft, sondern auch daheim. Die Wohnung muss geputzt werden, weil wir Schweizerinnen und Schweizer wollen ja bekanntlicherweise in eine saubere Wohnung wieder zurückkommen. Die Wäsche muss auch noch gemacht werden, dass auch ja deine Lieblingsoutfits alle kannst mit in die Ferien nehmen. Kaum lässt der Druck noch in den ersten Ferientag, bist du am Kränkeln. Aber warum passiert das eigentlich? Was genau läuft da in unserem Körper ab, wenn wir dann endlich mal zur Ruhe kommen? Und wie tut man eigentlich richtig runterfahren? Diese und eine weitere Frage klärt meine Kollegin Olivia Ruffiner mit dem Andreas Krause. Er ist Co-Leiter für mentale und organisationale Gesundheit an der Hochschule für angewandte Psychologie von der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Krause.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Wieso werden so viele Menschen gerade am Anfang von ihren Ferien krank?
Ja, zunächst die Entwarnung. Ne? Die meisten starten gesund in den Urlaub. Das ist noch beruhigend. Ja. Was uns aber auch den Eindruck gibt, alle legen sofort mit Schnupfen im Bett. Hat auch viel mit Erinnerung zu tun. Also wir merken uns einen miesen Urlaubsstart nochmal besser als 10 Problemlose. Mhm. Und trotzdem kann man sagen, so grob geschätzt, gut, jede zweite Person sagt, sie habe irgendwann mal schon gleich zu Ferienbeginn eine Erkältung oder andere Infekte gehabt. Mhm. Bei den allermeisten sind es eher so Einmalerfahrungen und wirklich chronisch, also dass wirklich das fast jedes Jahr auftritt, das sind ungefähr 3% der Berufstätigen. Das brachte eine niederländische Studie mal zum Vorschein. Dieser Kleingruppe sind Männer leicht überrepräsentiert. Und was passierte eigentlich? So vor dem Urlaub laufen wir im Büro, vielleicht auch in der Produktion, oft auf Hochtouren. Da gibt es Deadlines, Übergaben, Überstunden. Und dabei steigt unser Stresshormon Cortisol.
Ja.
Und fällt dieser Dauerreiz abrupt weg, so zack, Ferienmodus, dann sackt auch das Cortisol ab. Und genau das braucht unser Immunsystem aber, um Entzündungen im Zaum zu halten. Diese hormonelle Flaute nennt man bisweilen auch Letdown-Effekt. Das Abwehrsystem gerät dann kurz aus dem Takt und Viren, die wir uns vielleicht schon Tage zuvor eingefangen haben, die bekommen dann Oberwasser.
Also das ist das, was genau im Körper passiert, wenn man krank wird in der Ferien.
Genau, man kann sich das, den Körper vielleicht wie so eine Firma vorstellen, die im Dauerüberstundenmodus läuft, also das Stresshormon Cortisol. Und der Sympathikus, das ist so unser Gaspedal im autonomen Nervensystem, die halten die Produktion hoch. Also Herzschlag, Blutdruck, Glukosefreisetzung, alles auf Liefertermin schaffen. Und gleichzeitig wirkt Cortisol wie ein Hausmeister, der so kleine Entzündungen ständig runterfährt, damit der Laden nicht lichterloh brennt. Und kommt jetzt eben der Urlaubsgong, passiert zweierlei, und zwar abrupt. Erstens eben Stress weg, Sympathikus zieht sich zurück und auch Cortisol fällt ab. Und zweitens die Gegenreaktion, das ist dann der Parasympathikus, sozusagen unser Bremssystem im autonomen Nervensystem, das übernimmt, die Gefäße weiten sich, Puls sinkt, die Reparaturprogramme springen an. Und dieser Hormonswitch, da wäre es eigentlich gut, wenn wir so einen sanften Übergang hätten. Mhm. Wenn der aber fehlt, dann ist das Immunsystem sozusagen kurz im Leerlauf. Und die Entzündungsbotenstoffe, ja, die schießen hoch. Und die Viren nutzen das Loch in der Abwehr und dann hat man plötzlich diesen Schnupfen oder eben auch eine Magen-Darm-Geschichte.
Mhm. Sie haben jetzt voll gemeint, dass man sich wie so schlechte Erinnerungen wie besser merkt. Das heißt, wenn ich zu Beginn von meiner Ferien halt in dem Sinn krank wird und mir das sehr aufs Gemüt schlägt und ich das wie so, das bleibt mir dann wie mehr. Wie fest ist das auch ein psychologisches Phänomen?
Ja, ich habe das vor allem deswegen hervorgehoben, weil wir wahrscheinlich sogar die Bedeutung von dem Phänomen tendenziell eher überschätzen, so, mhm, weil die meisten Urlaube sich positiv auswirken. Ne, wir haben eigentlich, ja, so ein typisches Ergebnis, das ist eigentlich ganz interessant, dass typischerweise tatsächlich vorm Urlaub, dass wir etwas mehr Stress haben, um das alles zu organisieren. Das heißt, unser Befinden geht tatsächlich vorher runter, Und mit dem Urlaub geht es dann in der Regel hoch meistens. Aber wenn uns das dann passiert, also wenn wir uns dann, wenn uns das richtig die Beine weghaut, dann ist das etwas, was wir, wo wir uns einfach intensiv dran erinnern. Und das bleibt dann hängen. So, das wollte ich damit betonen.
Ja. Heißt das, das Phänomen hängt auch stark mit unserer Arbeitskultur zusammen?
Wenn ich dieses Phänomen kenne, dass ich sehr unter Druck bin, so vielleicht insgesamt bei der Arbeit, ganz besonders auch kurz vor den Ferien, dann wäre das natürlich ein Hinweis dafür, dass da irgendwas in der Arbeitskultur zu besprechen wäre. Und interessanterweise unterscheiden wir uns sehr stark in den Organisationen, aber auch zwischen den Teams darin, wie offen wir über diesen Druck und über Überforderung sprechen können.
Ja.
Und wenn wir eben nicht darüber reden, dann ist das Risiko, dass man in so schlechte Routinen kommt, größer. Wir konnten zum Beispiel zeigen, jetzt in eigenen Studien, dass gerade der Verzicht auf Freizeitaktivitäten, dass sich das besonders negativ auswirkt. Also noch stärker als länger arbeiten oder auf Pausen verzichten, ist, wenn man dann wirklich auf die Freizeitaktivitäten verzichtet, dass das dann wiederum sehr stark mit etwa mit Erschöpfung dann auch zusammenhängt. Von daher wäre es gut, daran zu arbeiten, dass dieses Thema Druck wirklich in der Arbeitskultur wirklich auch zum gemeinsamen Thema gemacht wird.
Und was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz lang keine Ferien mache oder ganz lang auf Freizeitaktivitäten verzichte?
Ja, da ist die Forschung mal eindeutig, erfreulicherweise. Also erstens ist es so, dass der Körper dann irgendwann die Zeche zahlt. Vor allem dann, wenn man auch sehr lange arbeitet. Also Personen, die jetzt über 50 oder 55 Stunden pro Woche arbeiten und dann eben auch keinen Urlaub machen, die haben ganz klar ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt. Das ist gut belegt.
Ja.
Und zweitens ist dann eben auch die Psyche in Gefahr. Tatsächlich entwickeln sich dann eher Depressionen, Angststörungen oder eben Burnout. Und das heißt, dieser Ferienpuffer, den brauchen wir auch mal für einen Perspektivwechsel, damit unser Gehirn auch nochmal, ja, irgendwie ins Neustarten kommt. Und es gibt auch ganz interessante Studien, die zeigen, dass wir kreativer sind nach den Ferien. Zumindest so ein, zwei Wochen nach den Ferien sind wir kreativer. Das hat also auch positive Auswirkungen. Gleichzeitig ist es erfreulicherweise so, dass diejenigen, die wirklich gar keinen Urlaub machen, das ist wirklich eine kleine Gruppe. Das ist eine Hochrisikogruppe, aber zum Glück ist das die Ausnahme. Ich glaube, das größere Problem jetzt für die Mehrheit ist, dass man zwar Urlaub macht, den aber vielleicht schlecht taktet oder nicht wirklich abschalten kann. Das ist ein Phänomen, das betrifft dann wirklich viele Leute.
Wie mache ich denn richtig Ferien? Also was muss da drin enthalten sein, dass ich nachher wirklich die Vorteile von Ferien kann nutzen?
Ja, es gibt gerade eine ganz frische Meta-Analyse. Jetzt passend zur Ferienzeit ist die rausgekommen. Und die hat gezeigt, dass es gut ist, beispielsweise, wenn wir uns bewegen. Also wenn wir Spaziergänge machen, wenn wir uns im Grünen bewegen. Das ist tatsächlich etwas, was sich positiv auswirkt. Das ist jetzt auch ein neues Ergebnis. Und eine ganz typische Empfehlung lautet, man soll lieber häufiger Ferien machen und nicht einmal diesen Mega-Urlaub 4-5 Wochen, sondern es lieber stückeln über die Zeit. Das ist für viele überraschend, weil man subjektiv irgendwie den Eindruck hat, ja, Moment mal, ne, ich brauche doch erstmal eine Woche, um abzuschalten und dann die zweite Woche ist richtig toll. Deswegen muss man, glaube ich, für sich selber auch gucken, was wirklich zu einem passt. Aber die Ferienforschung, die schlägt vor, hey, mach lieber mehrere Kurzurlaube als einen großen Mega-Urlaub. Und was auch noch interessant ist, finde ich, es gibt keinen Hinweis darauf, dass so Fernreisen sich besser auswirken, sondern man kann genauso gut sogar zu Hause bleiben oder nahen Urlaub machen und gucken, wie man dort auch eine Kontrasterfahrung hinbekommt. Das wirkt sich genauso positiv aus und man hat kein Jetlag. Also es gibt Hinweise, dass man durchaus
auch
im Balkonien schöne Zeit verbringen kann.
Würde eine andere Haltung zur Erholung, also mit Mikropause statt Megaurlaub, helfen?
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass es wirklich sich lohnt, auch in den Organisationen darüber nachzudenken, wie man so Mikropausen unterstützen kann.
Ja.
Und das wird leider immer wieder unterschätzt. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass so kurze Pausen, so 5 Minuten pro Stunde beispielsweise, dass die sehr stark helfen, und zwar sowohl bei Bildschirmarbeitsplätzen, dass man mal aufsteht, in die Ferne guckt, oder auch in der Produktion, ne, wo man auch körperlich anstrengende Tätigkeiten ausübt, dass es tatsächlich hilft, um über den ganzen Tag seine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Ach so.
Und beispielsweise bei den SBB hat man mal so ein wirklich ein schönes Experiment gemacht, in dem Fall bei den Kundenberaterinnen, die also am Schalter arbeiten, und hat man untersucht, was passiert eigentlich, wenn man jetzt 5 Minuten extra Pause bezahlt, nutzt, damit man mal kurz sich zurückziehen kann, wenn man also sehr stark in diesem Kontakt mit Kunden und Kunden ist. Mhm. Und man konnte feststellen, dass eben das Befinden auf diese Art und Weise aufrechterhalten bleiben kann. Also man ist leistungsfähiger über den Tag, und auch die objektive Produktivität, die man gemessen hat, ist nicht runtergegangen. Das heißt, den Leuten geht es besser und die Produktivität bleibt gleich. Und da ist immer so ein Mythos, dass man irgendwie denkt, oh, ne, jede Minute muss effektiv sein.
Ja.
Und man unterschätzt, wie wichtig es ist, ganz kurze, müssen natürlich kurze Pausen sein, nicht 20 Minuten, sondern wirklich kurze Pausen, 5 Minuten, dass sie wirklich sowohl für die Gesundheit als auch für die Produktivität sinnvoll sind. Das wird unterschätzt. Viele Führungskräfte können sich das einfach nicht vorstellen.
Wenn ich jetzt so an regelmäßige kurze Pause denke, verstückelt, dann ist das ja auch so ein Stichwort 4-Tage-Woche. Wäre das etwas, wo auch so Risikogruppen, wäre das wie so die Lösung, dass man nachher nicht geballt in den Ferien den Stress ablässt, oder ist das weniger der Ansatz?
Ja, 4-Tage-Woche ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, aber so als Generallösung jetzt für alle Leute und alle Betriebe wäre das ein bisschen kompliziert, kann ich gleich noch was zu sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass es tatsächlich clever ist, darüber nachzudenken, wie man zumindest die Phase vor den Ferien eben ohne riesige Überstunden hinbekommt. Allein das jetzt für die Personen, die jetzt darunter leiden, ne, oder wirklich das Phänomen kennen, dann wäre es eher gut, gerade zu sagen, in dieser Zeit vorher muss ich schauen, dass ich eben keine Überstunden mache, dass ich einen Puffertag einplane. Also warum muss ich gleich am ersten Tag wegreisen? Warum nicht am zweiten Tag? Ja, über solche Sachen nachzudenken, das macht Sinn. Speziell bei der 4-Tage-Woche ist es so, wenn man das wirklich umsetzen möchte in der Organisation, wir sind auch im Kontakt mit einzelnen Firmen, die das machen, da muss man wirklich die ganze Arbeitsorganisation ändern, weil man sagt, wir sind produktiver in 4 Tagen, weil wir auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten, auch anders umgehen mit Pausen, mit Meetings, die dann viel effizienter ablaufen. Und das ist eine große Umstellung. Das funktioniert auch. Das kann funktionieren, wenn man aber wirklich bereit ist, die ganze Arbeitsorganisation weiterzuentwickeln. Und zum Beispiel jetzt bei einer Softwarefirma, Zero, mit der so eine kleine Softwarefirma in Solothurn, mit der wir in Kontakt sind, bei denen hat das gut geklappt. Die machen das auch schon mehrere Jahre. Aber das ist dann zum Beispiel auch ein Mitarbeiter, der sagt, hey, ich habe kleine Kinder, für mich passt das nicht, weil ich dann ja dann vielleicht die Kinder mal abholen muss. Ich möchte lieber 5 Tage arbeiten, dafür etwas weniger. Genau, ich glaube, diese Flexibilität, die braucht man, darüber nachzudenken, hey, welche Routine, welcher Arbeitsrhythmus tut mir gut? Also darüber könnten wir sicherlich alle noch mehr drüber nachdenken.
Ja. Ich nehme aber an, dass das dann auch Firmen sind, in denen da sowieso sehr offen mit Druck und Leistung und so umgegangen wird, wo so System, also wo sowieso ganz einen anderen Approach da dran haben, oder? Also
ja, nur dann funktioniert's. Also wenn man einfach sagt, hey, wir arbeiten wie bislang und jetzt stellen wir um auf 4-Tage-Woche, das wird nicht funktionieren. Also da wird man entweder nicht produktiv genug sein oder man hat einen Wahnsinnsdruck. Also man muss wirklich, und das ist ja, glaube ich, auch die Kunst, ne? Also dort, wo dieser Druck tatsächlich im Arbeitsalltag so spürbar ist, das wird nicht besser, nur weil man die 4-Tage-Woche einführt, sondern da muss man wirklich offen drüber reden können. Auch so eine Art Resilienz, ja, auch gemeinsam aufbauen. Da besteht auf jeden Fall noch viel Potenzial in Firmen. Da gemeinsam mit Druck umgehen.
Jetzt ist das ja nicht so nicht nur in der Arbeitswelt so. Es kann ja auch bei Studierenden sein von grossen Prüfungen. Und jetzt halt gerade das Rechtsbeispiel, wo mir jetzt in den Sinn kommt, ist am Freitag ist das grosse Viertelfinalspiel von der Schweizer Nationalmannschaft. Und jetzt haben sie gerade ihr Training müssen absagen, weil sie eine Erkältungswelle im Team haben. Kann das sein, dass das auch mit dem Cortisol-Level jetzt zu tun hat? So rein vom Ferndiagnostisch.
Ja, da würde ich mich jetzt zurückhalten, weil vermutlich, ich meine, ist ja eng zusammen, ne, im Team. Und dann kann man sich auch einfach mal anstecken, ne? Das heißt, es gibt einfach mal Pech, ne? Das heißt, da ist ein Infekt und der breitet sich aus. Aber ist es tatsächlich so, dass da, wo es untersucht wird, ist zum Beispiel bei Marathonläuferinnen, Ironman, das ist zum Beispiel gut untersucht. Und das ist natürlich ähnlich wie jetzt mal ein extremes Fußballspiel, wo man ne, auch da mit großer Anspannung, auch körperlicher Anstrengung arbeitet. Da kann man sicherlich Bezüge herstellen. Und was man bei eben bei diesen Marathonläuferinnen, beim Ironman festgestellt hat, ist, dass man tatsächlich kurz nach diesem großen Wettbewerb anfälliger ist für Infekte so im oberen Atembereich. Das ist tatsächlich gut belegt. Also die Wahrscheinlichkeit in diesen so ein, zwei Tagen nach dem großen Wettbewerb ist deutlich erhöht. Das ist tatsächlich gut nachgewiesen. Und das andere Beispiel, was Sie angesprochen haben, ist auch tatsächlich untersucht und bekannt. Das nennt man dann Post-Exam-Flu. Genau, dass also tatsächlich Studierende so nach der letzten Klausur oder letzten Prüfung tatsächlich plötzlich dann auch schneller Erkältung bekommen oder Herpes-Reaktivationen sind auch gut untersucht. Ne? Also ist tatsächlich bekannt. Und das andere Phänomen bei den Marathonläuferinnen, das nennt sich dann Open-Window-Phänomen. So unter dem Namen wird das dann auch diskutiert.
Super.
Also das Fenster ist da für jetzt hier oben bin ich anfällig da für Halsschmerzen oder für Husten und Schnupfen.
Genau, jetzt haben Sie da sehr viel aus der Forschung, also jetzt viel aus der Forschung im Sinn von, dass das alles untersucht ist. Ist das also dementsprechend wirklich ein körperlicher Prozess? Oder es gibt ja die Redewendung, wo man sagt, der Körper will mir etwas sagen. Viele sagen, wenn sie krank werden, wenn sie mal Pause haben, oh, jetzt habe ich glaube wirklich viel Stress gehabt, mein Körper will mir etwas sagen. Kann man das davon ableiten? Würden Sie das so unterschreiben?
Also wenn man jetzt sagt, der Körper will mir etwas sagen, dann steckt auf jeden Fall erstmal ein wahrer Kern drin. Ne? Weil die Symptome sind ja biologische Warnlampen, ne? Also Kopfweh, ein Infekt, Verspannung. Das kann ja anzeigen, dass das eben das Verhältnis zwischen Anstrengung und Erholung aus dem Takt geraten ist. So. Mhm. Und wer diese Lampen ignoriert, der riskiert natürlich auch, dass dann so eine vorübergehende Disbalance, dass sie tatsächlich zu einer echten Erkrankung wird. Was man aber nicht machen darf, ist, dass man jetzt so wilde Interpretationen noch daran verknüpft, dass man zum Beispiel sagt, ja, Migräne bedeutet, dass du dir zu viele schlechte Gedanken machst. Ne, sowas gibt es ja auch. Da kommt man doch ein bisschen in den esoterischen Bereich. Aber Kopfschmerzen entstehen halt auch einfach durch zu wenig Schlaf, durch Flüssigkeitsmangel. Man hat eine gewisse genetische Veranlagung. Und das ist eben wichtig, dass man nicht zu wild interpretiert und dann vielleicht sogar so Schuldgefühle entwickelt, weil man denkt, oh, ich mache irgendwas falsch. Ne? Und man einfach das nehmen als Biofeedback, das ernst nehmen, eigene Verhaltensweisen überprüfen, die Routinen, die man so im Alltag hat. Das wäre dann ein guter Ansatz.
Genau, jetzt sind wir darauf eingegangen, wie das ist mit dass man könnte vor der Ferien schauen könnte, dass die Arbeitslast sich nicht zu fest aufstaut oder dass man nicht noch 10 Stunden drin reinbuttern zum Vorbereiten, ein bisschen mehr Mikropausen machen. Was gibt es denn eigentlich sonst noch so für konkrete Massnahmen, die ich machen kann, um das Risiko von so einer Vacation Sickness zu minimieren?
Wenn man das Phänomen jetzt wirklich selber kennt und sagt, ich möchte daran arbeiten, dann würde ich sagen, es gibt mindestens 4 Ansatzpunkte. Also erstens kann man ja mal drüber nachdenken, wie es über insgesamt meinen Urlaubsrhythmus über das Jahr verteilt. Also dieser Zugang, mache ich vielleicht lieber mehrere kurze Urlaube oder nutze ich mal ein verlängertes Wochenende? Also das darüber nachzudenken und nicht alles auf einen Urlaub zu setzen, das wäre so ein erster Ansatzpunkt. Dann zweitens kann man sich fragen, was mache ich eigentlich im Urlaub selbst, ne? Und wie starte ich den auch? Ne? Also was wir diskutiert hatten, eben vielleicht keine Fernreise, Kontrast vielleicht auch in der nahen Umgebung suchen, das ist möglich. Bewegung ist vorteilhaft, Spaziergänge im Grünen, ne? Also dass man solche Dinge überprüft und auch drüber nachdenkt, wie ist es mit den beispielsweise mit Arbeits-E-Mails? Ist es möglich, komplett auch mal abzuschalten? Darüber nachzudenken, wie gelingt mir das in den Ferien? Ja. Was wir in einem Projekt, das war meine Kollegin Michaela Knecht, die haben da ein Projekt durchgeführt zur Frage, wie diese Balance gut gelingt. Und die haben rausgefunden, das fand ich ganz spannend, dass es dann eine Entlastung ist für viele Teammitglieder, wenn man mal miteinander spricht und sagt, hey, natürlich gibt es vielleicht auch mal Notfälle, in den Ferien. Aber dann brauchen wir einen Mechanismus, dass man sich dann wirklich im Ausnahmefall kontaktiert. Da muss aber niemand mal eine E-Mail checken nach dem Motto, oh, läuft doch alles gut. Und das ist eine Riesenentlastung, das fand ich ganz interessant. Es war eine große Entlastung für diese Teammitglieder, dass man das einmal geklärt hat und dann so einen speziellen Mechanismus dann in Gang gesetzt hat. Und dann weiß man, hey, wenn sich niemand meldet, dann läuft alles, alles wunderbar. Ich kann wirklich abschalten. So.
Das ist doch ein bisschen definierter.
Ja, genau. Ne? Solche Sachen helfen tatsächlich, so Kleinigkeiten. Und vielleicht ein dritter Punkt, dass man eben wirklich drüber nachdenkt, was mache ich direkt vor und nach dem Urlaub?
Ja.
Also eben, kann ich Überstunden reduzieren vor Ferienbeginn? So, einen Schlaf nicht reduzieren vorher? Also das ist auch ein guter Punkt. Also gelingt es mir, meinen Rhythmus beim Schlafen aufrechtzuerhalten? Das ist sehr vorteilhaft. Ich würde da eben auch empfehlen, so einen Puffertag einzuplanen. Vor und nach dem Urlaub. Ich habe selber mal einen Urlaub gemacht. Ich habe 3 Kinder und dann hatte ich das so geplant, dass wir mit dem Nachtzug zurückkommen und die Kinder direkt aus dem Nachtzug dann erst einen Schultag haben, wo ich im Nachhinein denke, wie bin ich auf diese Schnapsidee gekommen? Also, ne, also da man kann auch immer selber dazu lernen und vielleicht ein bisschen mehr Puffer einplanen. Und sich vielleicht auch am Ende vom Urlaub sich auch die Frage stellen, hey, worauf freue ich mich jetzt wieder? Sich das auch notieren und dann zum Beispiel auch wieder Bewegungen weiter im Alltag aufrechterhalten. Das sind auch so ganz sinnvolle Sachen. Und generell, wir hatten ja das Thema Druck bei der Arbeit. Und wenn das Thema ist, dann muss man natürlich darüber nachdenken, wie man auch seine eigenen Verhaltensroutinen weiterentwickelt. Und das kann bedeuten, dass ich auch über die Arbeitsbedingungen nachdenke, dass ich das zum Thema mache gegenüber meiner Führungskraft. Wir hatten zum Beispiel jetzt beim Projekt mit den Schweizer Banken feststellen dürfen, dass Mitarbeitende, die regelmäßig sich austauschen mit ihrer Führungskraft zu Stress, Gesundheit, Belastung, dass denen das deutlich besser geht. Die berichten eine bessere Arbeitssituation, die haben bessere gesundheitsförderliche Routinen im Alltag, also die machen mehr Selbstsorge. Das lohnt sich tatsächlich, das aktiv anzugehen.
Danke vielmals, Herr Krause, dass Sie beim Durchblick dabei gewesen sind. Vielen Dank auch für Ihre Antworten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Also, wir haben es gehört, vor der Ferien nicht alles auf den letzten Drücker machen, sondern auch ein bisschen mehr Pausen in den Alltag einbauen. Wann bist du zuletzt zum Ferienstart krank geworden? Schreib es doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Und wenn du keine Folge Durchblick mehr willst verpassen, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Mein Name ist Fabi Schmid und der Abschluss macht auch heute Rito Scher mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Hunde träumen ähnlich wie wir Menschen. Welpen und ältere Hunde träumen häufiger als erwachsene Hunde.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.